Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Seit 1893 Ofen an, Teig bereit, Hände wissen.
Willkommen bei Betreutes Füttern. Wir sind wieder on air. Hallo Kai und hallo Gina.
Hallo.
Guten Tag, Joe.
Boah, ey, deine Stimme hört sich doch ganz gut an, obwohl ihr beide, jetzt mal, ihr seid beide erkältet, ihr hört euch gut an, aber bei Kai habe ich vorhin gedacht, so, na, schafft er das noch oder stirbt er während der Sendung?
Es ist kurz davor. Ich bin gerade aber noch, ja, also ich habe gerade eine kleine Fliege getötet, also mein Jagdinstinkt ist noch da, also irgendwie werde ich überleben.
Okay, eine Fliegentod, alles klar. Also wir sind, war es eine schwarze Soldatenfliege?
Leider war es keine schwarze Soldatenfliege, sonst hätten wir jetzt vielleicht Futter draus machen können.
Deswegen, ja.
Wollen wir darüber reden?
Ja, wir wollen über sowas reden.
Wir sprechen
heute über ein Protein, das in der Werbung gerade als nachhaltige Revolution gefeiert wird, nämlich das Seidenraupenprotein.
Unfassbar.
Ja, es gibt dementsprechend etwas, was ja ein Zoofachhandel sehr präferiert. Gina, was hast du da?
Also, heutiges Thema, ich habe einen Newsletter bekommen von einer bekannten Futtermittel
Marke, egal wie, spielt ja keine Rolle.
Discounterkette, wie auch immer.
Ja.
Es gibt ein neues Protein im Futterhimmel. Unglaublich.
Endlich.
Endlich. Und Kai und ich, und ich glaube, du, Joe, auch wahrscheinlich warst mit uns der Meinung, es müsste eigentlich jetzt so alles mal durchgenudelt sein. Wir haben jetzt die Insekten, sämtliche Tiere, Zebra, Känguru, Alligator. Also ich war der Meinung, es ist vorbei. Nee, es ist nicht vorbei. Hallo Seidenraupe.
Was war denn euer erster Gedanke, als du das gehört habt? Und wo habt ihr das gehört? Also du hast es gelesen auf der einen Seite, ja. Aber ich glaube, es gab noch irgendwie eine Initialzündung, Kai. Irgendwas war da. Was war da? Er lacht schon. Siehst du,
jetzt geht's los. Herauskitzeln.
Aber natürlich, es geht um Hypoallergen, es geht um, ja, das ist ja, Seidenraupe ist ja nicht Fleisch. Ne? Na gut, es ist ein bisschen Fleisch dran, aber es ist ja eigentlich nicht, wie man so nach draußen immer wieder hört, der Hund stammt vom Wolf ab. So.
Der Wolf stammt vom Hund ab.
Ja, genau.
Ja, genau. Der Hund stammt vom Wolf ab.
Also, heute stellen wir einfach alles auf den
alles
Kopf.
Alles auf den Kopf, alles.
Heute wird alles auf den Kopf gestellt. Wir essen Seidenraupen, wir erfinden die Welt ganz neu. Also, ja. Du willst das mir herauskitzeln, dass ich fast platze.
Ja, mach mal.
Und das ist wirklich langsam, muss man schon sagen, fast körperlich, wenn ich das alles höre, wie sich der Markt die ganze Zeit meint, neu zu erfinden. Also es gibt nicht nur eine ganz bekannte Futtermittel-Discounter-Kette, sondern auch einen der bekanntesten Hundetrainer, die auf diesem deutschen Markt rumgehen, der auf einmal sich komplett wandelt, muss man sagen.
Läutert
oder wie auch immer, der mich und meine Meinung schon mehrfach ins Lächerliche gezogen hat.
Weil persönlich?
Wir persönlich noch nie.
Ach so, okay.
Dafür kennen wir uns gar nicht.
Kann sich ändern jetzt.
Ja, genau. Das wird sich ändern, dass der gute Mann auf mich aufmerksam wird. Er hat auf jeden Fall auf den Bühnen dieser Welt, auch in meiner Heimatstadt, schon verbreitet und den Kunden weisgemacht, dass er es lächerlich findet, dass kein Wolf an einem Weizenfeld frisst und deshalb es lächerlich wäre, wenn man dem Hund irgendwas mit Kohlenhydraten gibt.
Mit Getreide.
Mit allem Möglichen. Und jetzt auf einmal hören wir, ganz spannend, Der Hund kann sich vegan ernähren. Nee. Der gute Mann hat gehört, man kann einen Hund vegan sich vegan ernähren lassen, tun, wie auch immer. Also ganz ehrlich, ja, man kann Hunde trainieren, man kann auch da drin ein Fachmann sein, wie auch immer, das möchte ich nicht beurteilen. Aber ganz ehrlich, Futter machen Futterhersteller. Und da sollte man sich doch irgendwann mal raushalten und nicht meinen, man wüsste es besser. Man hat das, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben, ist jetzt auf einmal im ganzen Markt neu und es ist toll und wir suchen jetzt, jetzt sind wir alle auf einmal vegan. Von einem Extrem gehen wir ins nächste. Das ist nicht das, was ich in den weit über 40 Jahren, in denen ich mich da mit dem Futter jetzt beschäftigen muss, kennengelernt habe. Es gibt kein Extrem, es gibt nicht nur vegan, es gibt nicht nur Fleisch, es gibt nicht nur das, es gibt nicht nur die Seitenraupe, die jetzt auf einmal nachhaltig wäre oder auch nicht. Es ist doch immer ein Mix und jeder, der sich hinstellt und meint, die Wahrheit zu verkünden, tut mir leid. Das regt mich mehr und mehr auf, weil man dann vom einen Extrem, wie will man da glaubwürdig sein? Also ich bin immer dafür gestanden, dass der Hund nicht nur vegan ist. Ich bin immer dafür gestanden, dass der Hund nicht nur ein Fleischfresser ist. Man kann ihn gut ernähren. Jeder weiß auf einmal, ach, wir haben vor 40, 50, 60 Jahren gar nicht so viel Fleisch überhaupt zur Verfügung gehabt, dass wir dem Hund so viel geben könnten, wie wir jetzt gerade im Moment tun. Jetzt auf einmal fällt es allen auf. Und ich kann noch sagen, dass ich mit der Meinung schon auf verschiedensten Messen von verschiedensten Leuten ausgelacht wurde, von Ernährungsexperten ins Lächerliche gezogen worden bin. So, und jetzt habe ich meinen Frust rausgelassen.
War das aber hat süß. Mich,
das war, hat, also wenn das du, war nicht wenn du ganz so sauer süß, bist, das ist aber, oh. Na, da schwelt noch sehr viel im Hintergrund, aber wir wollen hier einen höflichen Ton bewahren. Das ist das, was mich nervt, wenn man auf einmal nicht zuhört. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe es gelernt, ich habe es von Kindesbeinen an gelernt. Ich weiß, von was ich rede. Ich bin nicht in eine Branche reingekommen, weil ich damit sehr schnell und viel Geld verdienen wollte, weil die anderen zu doof waren, sondern wir machen das mit Herz und mit Leidenschaft und mit einem unglaublichen Wissen, das über 130 Jahre gewachsen ist und nicht einfach nur jetzt geschwind mal von hinten kommt. Und deshalb, ja, lass uns jetzt über die Seidenraupe reden. gleich auch da mein Plädoyer. Ganz ehrlich, ist ein tolles Protein. Hört sich alles sensationell an. Dieses Protein, wie man das nimmt, wie man es nehmen kann. Es ist nachhaltig. Da dürft ihr gleich nochmal was dazu sagen. Bin ich, habe ich eine ganz spezielle Meinung, ob es nachhaltig ist oder nicht. Wenn wir Seide brauchen, dann haben wir auch ein Abfallprodukt. Wenn wir Seidenschals brauchen, haben wir ein Abfallprodukt. Das ist alles ganz schön. Dann können wir auch die Seidenraupe nehmen. Aber in Europa möchte keiner, das ist ein Riesenaufschrei, möchte keiner in seinen Cornflakes oder irgendwo eine Made drin haben. Warum müssen wir es dem Hund antun, nur weil er es nicht lesen kann? Und weil er nicht merkt, was er da isst, weil es eh geschmacklos ist, weil man kann es ja essen, also die Chinesen essen es ja, das ist ja gar kein Problem. Aber wir wollen es alle nicht, aber unser Hund muss nachhaltig sein, dass wir uns selbst das argentinische Steak reinziehen können. Da habe ich ein paar Gewissenskonflikte. So, Joe und Gina.
Wir haben noch Zeit, also du kannst bis dein Frust weg ist. Wir wollen ja nur, dass Nico geht, ne?
Ich kann noch viel länger und viel mehr. Es ist einfach, ja, es ist langsam körperlich. wie man deswegen sich verleugnen kann, wie man sich etwas schönreden kann, wie man Sachen verdrehen kann. Und wir haben jetzt das Neueste vom Neuesten erfunden. Ganz klar, möchtet ihr Seitenraupen in eurem Müsli drin haben, wenn irgendjemand eine Made in seinem Futter findet, die ganz natürlich da reinkommen kann, weil es ein Nahrungsmittel ist, dann ist es verdorben. Und bei der Seidenraupe, die in ihrem Kokon gekocht wird, man muss sich das auch mal vorstellen, wie die gewonnen wird, man tut die zuerst vergasen, damit der...
Das sagen wir gleich. Du hast gerade gesagt, dass Bina und ich darüber reden sollen.
Da dürft ihr gleich drüber reden.
Möchtest du gerne, dass wir uns zurücklehnen und dass wir sind? Möchtest du es alleine machen?
Nein.
Wir kommen dann um 30 Minuten.
Ihr dürft jetzt gerne was dazu sagen. Unterbrecht mich jetzt. Ich gehe
dann jetzt Kaffee trinken oder so.
Unterbrecht mich jetzt.
Es ist ganz klar.
Ich glaube, der große Aufreger ist ja eigentlich nur, versteht man denn immer noch nicht, dass es nicht an der Proteinquelle liegen muss. Wir machen jetzt wieder eine Ausschlussdiät. Wir lassen jetzt alles weg und konzentrieren uns auf Seidenraupenprotein. Und dann, ja, können wir auch jetzt schon sagen, in spätestens 4 Wochen haben wir auch das Seidenraupenprotein durch, weil Insekten ist mehr oder weniger durch. Ja, wir werden nicht leid, es zu sagen, aber es kommt eben doch immer mehr auf die Herstellung an, auf Zeit. Wie viel Zeit gebe ich der Seidenraupe? Ich gebe der Seidenraupe auch nicht mehr Zeit im Extruder als jeder anderen Proteinquelle. Und von dem her wird sich die Seidenraupe auch irgendwann erledigen und die Nachfrage wird wahrscheinlich dann gar nicht so groß sein, dass man sagen könnte, um Gottes Willen, wir brauchen mehr Seidenraupe als Seide, als Endprodukt auf dem Markt. Das ist ja, denke ich mal, die große Gefahr, die man jetzt auf der einen Seite sieht. Abfallprodukt, ja. Wir müssen uns Gedanken machen über Nachhaltigkeit, dass die Seidenraupe ein Abfallprodukt ist. Ja, sie ist gleichzeitig auch eine Delikatesse in den Ländern, in denen sie verarbeitet wird, aber natürlich nicht in dem Maße, in dem sie auch weggeschnitten wird. Von dem her, ich finde es trotzdem Wahnsinn. Wir unterschreiben Petitionen gegen Tiermehle, Madenmehle in Backwaren, um Gottes Willen. Ich möchte kein Brot, wo Tiermehl drin ist, aber dem Hund alles egal.
Ja, aber es muss nachhaltig sein.
Ja, es muss nachhaltig sein, aber die Frage ist, ist es halt nachhaltig, ne? So, man muss ja gucken, ist das, sagen wir mal, ein Upcycling? Das heißt also, wenn ich jetzt eine Seide benötige für den Seidenfaden, damit wir dementsprechend Seidenschale, Seidenbettwäsche, Seidenunterwäsche oder was auch immer aus Seide bekommen können, ja, ist das dann in dem Moment Greenwashing auf ganz hohem Niveau als Frage, ja?
Joe, also Upcycling finde ich ein sensationell. Ich sitze hier in meiner Bar und da sehe ich ein Upcycling-Produkt. Und das möchte ich nicht, dass das bei einem Tier oder einem Lebewesen gesagt wird, aber ich habe meine Gin-Flasche, aus der habe ich ein Licht gebaut. Das ist für mich Upcycling, aber nicht eine Seidenraupe zu Tierfutter. Sensationelle Assoziation, also Greenwashing finde ich dann schon viel besser, aber muss ich kurz einwerfen.
Entschuldige bitte, vielmals, aber gucken wir doch ganz einfach mal so, was so ein Upcycling oder so ein Greenwashing, wie das überhaupt aussieht. Ja, wenn ich jetzt anstelle mal von deiner Flasche dort, ich nehme 1 Kilo Seide. Dafür brauche ich rund 6.000 bis 7.000 Seidenraupen. Und die werden lebendig gekocht oder gedämpft, damit sie sich nicht verpuppen. Und dann kann man erst den Faden unversehrt abwickeln. Mhm. Das ist ja genau das.
Wie viel Kilo Fleisch kriege ich dann raus?
Ja, das musst du erstmal überlegen. Vor allen Dingen, wie viel auch Seidenraupen dafür überhaupt gezüchtet werden müssen. Ja. Und das Ding ist ja ganz einfach, es geht ja um, ja, ich sag mal, Nachhaltigkeit. Da sage ich ganz einfach mal dieses hier. Man guckt einfach mal, wo kommt denn die Seidenraupe denn überhaupt her? Wo lebt sie denn? Ja, das Zuchtsubstrat, auf der sie denn dort entsteht, ja, das ist der Maulbeerbaum, nämlich Maulbeerblätter. Frische brauchen die. Und die sind recht aufwendig und teuer und wenig skalierbar in ihrer Produktion.
Also ich glaube, ja? Das ist ein Bottrop, oder?
In Bottrop ist das nicht. Nein, das ist nicht um die Ecke. Ja, und wenn ich mir dann gucke, das, was die ganze Zeit vorher auch propagiert wird und jetzt auch noch und wurde, Soldatenfliegenlarven, die fressen ja quasi Biomüll. Aber nicht sowas Hochwertiges wie ein Maulbeerblatt. So, dann gucke ich mir das an, wie lange denn auch so eine Seidenraupe benötigt, bis sie dann dementsprechend verpuppt ist. Das sind 4 bis 6 Wochen. Ja, und die Soldatenfliege braucht nur 10 bis 14 Tage. Ist also deutlich schneller in ihrem Durchsatz, bis sie dann produktionsreif ist. Ja, und die Seidenraupe wird historisch eigentlich für die Seide gezüchtet. Und das Protein, was dabei rauskommt, ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Die Soldatenfliege ist aber von Anfang an für Futter- und Lebensmittelprotein optimiert. Wenn ich mir jetzt das Nährstoffprofil von den beiden angucke, ja, im Vergleich, Soldatenfliegenlarven haben etwa ca. 30-40% Fett im Frischzustand und Seidenraupen mehr als reines Protein. Und auch das Aminosäurenprofil der Seidenraupe im Gegensatz zur Soldatenfliegenlarve variiert leicht, ja. Jetzt kommt es zur Nachhaltigkeit. Soldatenfliegen, die punkten auf jeden Fall massiv. Sie brauchen weniger Wasser, sie brauchen weniger Fläche, aktive Abfallverwertung, sind fast CO2-neutral und die Seidenraupe ist wesentlich ressourcenintensiver. Das heißt also, für Nachhaltigkeit würde ich mal sagen, wenn gesagt wird, sie ist nachhaltig, würde ich sagen, miau. So, dazu kommt aber auch die Soldatenfliege. Ja, es wird gesagt, ach, es wird in Mengen produziert mit allem drum und dran. Aber dann müssen wir uns mal den Trocknungsprozess angucken, der dahinter ist. Die Öfen mit allem, was dazugehört, die müssen ja auch betrieben werden und. Ja, wir haben das schon, ich hatte das mit Klaus Wagner in unserer Sendung Grinnologen Petpendel. Da haben wir uns auch über die Soldatenfliege unterhalten. Und es kommt da raus, diese Nachhaltigkeit ist nicht so, wie es nach außen in dem Marketing erzählt wird.
Ja. Und vor allem, und das, was viele vergessen, nicht nur, das muss getrocknet werden, nicht nur, das muss, sondern die Soldatenfliege braucht eine gleichbleibende Temperatur. Selbst in dieser Wachstumsphase verbraucht es so viel Energie, weil die Räume so klimatisiert werden müssen, funktioniert auch nicht ganz. Also ich möchte einfach nur einen Punkt machen. Möchtet ihr, so wie Gina das schon gesagt hat, wir unterschreiben Petitionen, dass wir keine Mehlwürmer in unserem Backwaren drin haben sollen. Warum muss es der Hund tun? Warum haben wir nicht von Anfang an zuerst mal drüber nachgedacht, brauchen wir überhaupt die Menge an Fleisch? Und dann, wie stellen wir das ganze Ding her? Das sind die zwei Fragen. Für das eine wurde ich ausgelacht, weil ich gesagt habe, der Hund und der Wolf haben nichts miteinander zu tun in dem Sinne heute. Vielleicht irgendwann mal. Man hat auch meinen Spruch gerne übernommen, den ich schon ewig gebracht habe. Auf welcher Packung in dem Lebensmitteleinzelhandel sieht man einen Affen abgedruckt, damit nur zeigt, dass es artgerecht für uns ist. Deshalb finde ich es immer sensationell, wenn überall die Wölfe auf den Futtermittelverpackungen und es nochmal Wolfs, was weiß ich, was heißt, und der Mann zeigt, wie artgerechtes Futter man herstellt und man schreit auf Bühnen, dass man es lächerlich finde, dass ein Wolf nie an einem Getreidefeld
fressen würde.
Doch, ich widerspreche dir. Er frisst auf dem Getreidefeld das gerissene Stück.
Ja, genau. Ja, das ist sensationell.
Oder?
Also wir füttern, deshalb steht es bei Bubeck auch nochmal explizit, wir füttern Hunde und keine Wölfe. Und wir sind Menschen und keine Affen. Das sind einfach meine Punkte. Dann wollen wir, wenn wir schon nachhaltig sind, um unser Gewissen zu beruhigen, selbst wollen wir es nicht essen. Aber beim Hund denken wir über irgendwelche Fliegen, irgendwelches Fliegenprotein, irgendwelches Madenprotein nach, damit wir unsere Legende des Wolfes aufrechterhalten können, ohne uns Gedanken zu machen? Ist es vielleicht doch nicht nur das Protein? Ist es vielleicht doch nicht nur die Herstellung, wo wir unseren Hund krank machen? Das ist das, was mich im Moment schwer beschäftigt. Und das, ja, regt mich auf. Und ich kann mich noch viel mehr aufregen.
Nee, aber lass mal. Ich will noch ein bisschen was erzählen zu dem.
Aber du darfst gerne was erzählen, wie nachhaltig die Seidenraupe und wie nachhaltig
die Soldatenfliege
ist.
Nein, pass auf. Also, der CO2-Fußabdruck der Seidenraupe, ja, das ist echt wichtig, das mal zu verstehen. So gut man sagt, das ist hypoallergen, für mich ist das ganz einfach irgendwo ein, ja, Greenwashing, ein Marketing mit allem drum und dran. Es ist etwas Neues, ja, es ist hypoallergen, ich kann meinem Tier wieder helfen, weil ich habe schon 15 Fleischsorten durch, obwohl es auch andere Wege gäbe, dementsprechend mein Tier wieder auf Vordermann zu bekommen. Ich muss dafür nicht unbedingt die Seidenraupe haben. So. Zum einen, das Vieh kommt aus China, Thailand oder Vietnam. Das ist nicht schon mehr Eck in Bottrop. So. Das heißt, wir brauchen Maulbeerplantagen und die brauchen Fläche. Wir brauchen Wasser, teils Pestizide. Ja, dann brauchen wir diese, wie vorhin schon erwähnt, 4 bis 6 Wochen Aufzug mit kontrolliertem Klima. Das heißt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit muss auf jeden Fall stimmen. Haben wir bei der Produktion der Soldatenfliege auch. Aber hier machen wir es in einem anderen Land. Dann haben wir die Verarbeitung, die Trocknung, die Malung. Ja, meistens ist das fossil beheizt, was schon mal sehr gut ist. Ein bisschen Nachhaltigkeit, definitiv. Schätzungsweise, ja, braucht die Seidenraupe, das Protein, um das zu bekommen, pro Kilo Seidenraupenprotein ohne Transport, haben wir 2 bis 4 Kilogramm CO2. So, ein Transport nach Europa, entweder per Schiff, das wäre Standard, verbraucht ungefähr von, sagen wir mal, von China bis nach Hamburg, das sind rund 20.000 Kilometer, 0,2 bis 0,4 Kilogramm CO2 pro Kilogramm von dem Zeugs. Per Flugzeug seltener. Aber wenn wir Frischware benötigen, ist das natürlich sehr wichtig, liegen wir bei, von China nach Deutschland, rund 20 bis 30 Kilogramm CO2 pro Kilogramm von der Seidenraupe. Bei der Seefracht haben wir 2,5 bis 5 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Endprodukt. Ja, und mit Luftfracht 35 Kilogramm ungefähr. Im Vergleich zur Soldatenfliege, wenn wir bei einer Larve bleiben, die lokal in Deutschland oder in Niederlanden gezüchtet wird, liegen wir nur bei 0,5 bis 1,5 Kilogramm CO2. Und bei Rindfleisch liegen wir bei 13 bis 30 und Hühnerfleisch 3 bis 6 Kilogramm. So, jetzt kommt es, für mich ist das nicht nachhaltig.
Das ist doch auch, also die Zahlen sind dir alle sensationell. Ich finde, ich stimme ja mit dir da komplett überein. Aber wir dürfen uns doch eines Mal vor Augen führen. Die Seidenraupe ist so leicht und so schnell zu vervielfältigen und ist auch so gut, dass man sich in dem Land, in dem man die Seidenraupe züchtet, nur noch mit Seide kleidet, weil es die nachhaltigste und beste Art der Kleidung ist, oder? Also da muss man sich doch schon mal überlegen, Seide ist ja schon ein sehr, sehr hochwertiger, sehr teurer Stoff schon immer gewesen. Die Seidenstraße ist nicht eine Straße, die gemacht wurde, weil man da tonnenweise die Seide durch die Gegend geschippert hat. Das war immer ein sehr wertvoller und sehr rar, weil aufwendig zu produzierender Naturstoff. Und da kann ich doch jetzt nicht hergehen und sagen, ich brauche 100.000 Tonnen im Jahr und tu damit die Hunde füttern. Also das ist meine Theorie. Sorry, wenn ich da jetzt eingekritscht bin.
Nee, ist alles richtig. Ja,
aber das ist das, ja, das, wo ich denke, Kinder.
Ich sage doch genau das Gleiche. Ich sage auf der einen
Seite. Ja, ja, es geht nur noch mal.
Es geht um ein tolles Protein. Das ist ja gar nicht die Rede von. Es leben Menschen davon, weil denen halt das Fleisch fehlt. Vom Rind, vom Huhn und dergleichen. Ja? Sie nehmen halt so etwas. Und man muss auch mal überlegen, dass zu dem Zeitpunkt oder da, wenn wir jetzt mal zurück überdenken, auch jetzt der Diskurs hier in Richtung, braucht der Hund tatsächlich Fleisch oder kann er dementsprechend auch vegan oder pflanzlich ernährt werden mit einem anderen Protein noch zusätzlich? dann kann man ja sagen, ja, das kann er, das ist durchaus möglich. Und wenn ich da mal ganz weit zurückdenke, bevor die Futtermittelindustrie überhaupt entstanden ist, sind weltweit der größte Teil der Hunde wie ernährt worden?
Ich ging ja gar nicht anders. Du hast es nicht anders machen können.
Ja, ja, natürlich. So. Und ganz selten eigentlich oder wenig mit Fleisch. Und ich meine, da passt das natürlich rein. Aber wenn ich jetzt sage, wir wollen das unbedingt hier in Deutschland haben, in unserem schönen kleinen Land hier, und wir müssen es dann von so weit her transportieren mit allem drum und dran, dann ist das ja letztendlich eigentlich ein Premium-Produkt, weil das muss ja schweineteuer werden. Mhm.
Wie die Seide.
Genau.
Also ich kann es auch noch teurer machen. Ich kann es auch noch teurer machen für die Gutmenschen der Seidenprodukte. Gibt es die sogenannte Peace Silk.
Okay.
Und zwar hat die Textilbranche das natürlich erkannt. Und um diesem ganzen Seidenraupen bei lebendigem Leibe kochen, um da was dagegen zu setzen, wurde die Peace Silk, die Achimsa-Seide, ins Leben gerufen. Und zwar wartet man hier, bis der Seidenspinner den Kokon als Falter verlassen hat. Das Problem ist, oder warum die ja bei lebendigem Leibe gekocht werden, die sollen sich ja nicht durch ihren Kokon fressen, um dann frei zu werden, weil dann ist der Faden halt kaputt. Und jeder weiß, mit langen Fäden kann man halt in der Industrie mehr anfangen. Und die Peace Silk, da ist der Faden dann ganz kurz, also mindere Qualität. Und weil es dann aufwendiger ist, aus diesen kurzen Fäden Seide herzustellen, ist die dann auf jeden Fall wesentlich teurer. Aber man kann ein gutes Gewissen haben, weil der Falter lebt.
Ja, aber dann habe ich ihn nicht mehr für den Hund.
Genau.
Dann habe ich keine Made mehr für den Hund.
Genau. Pech.
Ja, also unsere Hunde fangen die oder versuchen es zumindest. Ne? Ja, dann fliegen die ja noch.
Genau, also deswegen kann man sagen, für Hundefutter würde nur quasi die konventionelle, unethische Produktion in Frage kommen. Andererseits lebt der Falter und fliegt weg und kommt nicht mehr ins Hundefutter. Und ja, so viel zum Thema Nachhaltigkeit.
Jetzt haben wir das Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich es vom rein von der Biochemie aus sehe, da, dann ist die tatsächlich richtig gut, die Seidenraupe, was das Protein angeht.
Natürlich.
Das auf jeden Fall. Ja, die liefern alle essentiellen Aminosäuren.
Ja, das ist genauso gut wie der Grashüpper.
Ja. Also wir haben essentielle Aminosäuren, die sind vollständig da, ja, biologisch vollständig da. Das ist reich an Glycin, an Alanin, an Serin. Das ist gut für Bindegewebe, Haut, Darmschleimhaut, hervorragend geeignet. Ne? Das soll ja auch dementsprechend für eingesetzt werden. Es hat einen hohen Anteil an Leucin, Lysin, Valin. Ja, das ist wichtig für den Muskelaufbau und die Regeneration. Definitiv. Und Tryptophan ist auch vorhanden. Also die Vorstufe von Serotonin, interessant bei Stressverhalten und durchgeknallten Hunden. Also von daher schon etwas, was durchaus natürlich auch positiv ist. Die Verdaulichkeit ist auch sehr hoch. Also von da aus, wenn wir das mal so sehen, mal weg von der Nachhaltigkeit hin zum Positiven, die Seidenraupe liegen wir bei 85-92% vergleichbar mit Ei oder Fisch. Also schon sehr hoch. Es ist leicht verdaulich, ja, leicht aufzuspalten, weil es kaum Bindegewebe hat. Also, sagen wir mal, wenig, sehr wenig.
Sehr wenig.
Sehr wenig, ja. Also kaum verdauliche Anteile oder unverdauliche Anteile. Also von daher wäre das schon super klasse.
Ist ein super Proteinsnack und es wird auch in den Ländern, in denen die Seidenraupe benutzt wird, auch dafür verwendet. Und
genau.
Ist sensationell, wenn man das rein logisch sieht, und sie wird ja da auch gegessen. Warum? Weil es ein so hochverdauliches Protein ist. Das ist überhaupt nicht meine Aussage, ist nie.
Und vor allem noch eins, es hat keine Medikamente, die da reinkommen, ne? Da ist kein Antibiotika drin.
Ja, also rein die Werte. Mhm. Ich sage nichts.
Dafür redest du ziemlich viel.
Ja. Dafür rede ich ziemlich viel. Ich möchte da nur meinen Punkt machen. Wenn wir es in unserem Kulturkreis oder einfach, wir wollen es nicht haben. Wir sträuben uns ja schon Schweineohren zu essen, was unsere Großeltern, wir essen keine Leber, keine Niere mehr, wie unsere Großeltern von den Tieren, die wir schlachten. Sensationelle Blutwurst, was ich sehr gerne esse. Wir tun alles schon da, nicht komplett verwerten, wie es verwertet werden oder verwertet wurde. Und dann tun wir uns die Seidenraupe, weil wir denken, wir tun damit die Umwelt retten. Nein, wenn wir das Tier, das wir töten, auch ganz essen, wenn wir nicht die Menge an Fleisch verarbeiten, hätten wir schon um einiges mehr weniger Probleme oder müssten wir uns da keine großen Gedanken mehr machen, dann müssten wir nicht nur noch Pute essen oder was weiß ich, damit wir uns grün ernähren. Also wenn wir es essen würden, wie es in den Ländern ist, gegessen wird und auch verwendet wird, rein von den Werten, sensationell, ein Grashüpfer, auch super, eine schnelle Proteinquelle in der Wüste, kann man überleben, wenn man Grashüpfer ist. Aber wir sind nicht in der Wüste, wir haben das nicht in unserem Nahrungsmittelkreislauf drin. Wenn wir es essen, alles gut. Nochmal, wenn wir Petitionen unterschreiben, dass wir keine Maden in unserem Essen haben wollen, warum beim Hund?
Ja, weil wir es da halt nicht selber essen müssen.
Richtig. Wir geben es dem Hund. Und das ist unser treuerster Begleiter.
Joe, ja, aber wenn der wieder. Joe das sagt, dass es so gut ist. Wenn der Joe das sagt, dass es so gut ist, warum denn nicht? Irgendwie switcht es hier gerade in eine Werbung.
Nein. Es ist Pro und Contra. Es sind beide Varianten da.
Ja.
Es geht ja darum, ob es nachhaltig ist, wenn es hier in Deutschland verfüttert wird. Ja. Wenn es jetzt nur im eigenen Land verfüttert würde für die Tiere, dann muss man sich wirklich fragen, wird es dort überhaupt für die Tiere benutzt?
Wahrscheinlich ist es zu gut für die Tiere.
Ja, das ist ja mal die Gegenfrage. Haben die Tiere eigentlich dort damit zu kämpfen, mit der Problematik, wie wir es hier in Deutschland oder in Europa einsetzen wollen?
Nein.
Es ist keine Werbung dafür. Es ist ganz einfach eine Auseinandersetzung mit der Thematik. Weil wenn ich mir das Ganze angucke, ernährungsphysiologisch ist es hochwertig, gut, verdaulich und funktional. Es ist halt wirklich interessant. Definitiv. Für Allergiker, sensible Därme, Ausschlussdiäten, alles gut. Ja, aber es rechtfertigt ganz einfach nicht diesen hohen CO2-Fußabdruck. Definitiv nicht.
Nein.
Das ist nicht so. Und das ist ganz einfach, wo ich sage so, nein, auf gar keinen Fall. Das ist das Kontra.
Genau, das ist das Kontra und das bleibt auch ein Kontra. Immer dagegen, dass wir sagen, es macht für einen bestimmten Kreis macht das Sinn. Es macht für eine bestimmte Gegend macht das Sinn. Definitiv bin ich überhaupt nicht dagegen und ich sehe auch die Riesenvorteile in der Ernährungs-, also rein von den Werten, von der Aufspaltbarkeit. Alles, was du vorgetragen hast, Joe, finde ich sensationell. Es würde, wenn es in den Massen hergestellt werden könnte, würde es Ernährungsprobleme lösen können oder Proteinunterversorgung in bestimmten Ländern würde es helfen, den Kindern die Proteine zu geben, die sie brauchen. Es gibt ja auch Länder, in denen man bis heute noch eine Proteinunterversorgung und deshalb eine Unterentwicklung von Kindern hat. Das würde alles lösen, aber wir schippern dieses Protein nicht in die Länder, wo das Problem ist und schippern das nach Deutschland, um dem Hund es zu geben. Puh, ja, tue ich mir ein bisschen schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mir schwer. Es ist wieder genau das Gleiche wie mein Aufreger mit dem, wir haben einen Wolf, wir haben einen Fleischfresser und jetzt auf einmal hat man eine Studie gefunden, die in Cambridge gemacht wurde, wo man 31 Futtersorten allein vom Blatt her analysiert hat und gesagt hat, Mensch, da ist ja alles von den Werten her, ist ja alles in dem veganen Futter drin. Das ist das Gleiche, wie wenn man, da hat man Lego-Bausteine, da ist auch alles drin. Das sieht immer gleich aus, ist sensationell, aber die Natur ist kein Lego-Baustein. Und die Frage ist immer noch, ist es dann auch verwertbar, ist es bioverfügbar? Darüber wird sich sehr wenig Gedanken gemacht. Es wurde sich dann Gedanken gemacht, ja, da hat man gar keine Langzeitstudien. Doch, man hat Langzeitstudien zu veganem Futter, sonst würde es gar keine Hunde geben. Die Langzeitstudie ist über 40.000 Jahre alt. Also ganz ehrlich.
Von einer und derselben Person?
Bin ich mit dabei gewesen bei der Gründung.
Nein, 40.000 Jahre bei der Gründung
dabei. Man kann sich doch das nicht mehr ausdenken. Die Futtermittelindustrie wurde, also dieses Hundefutter mit Backen, konnte man ja nur mit der Backware oder die Industrie konnte man nur so erfinden. Warum? Weil der Hund sich fast ausschließlich vegan ernähren musste, weil man es gar nicht hatte und konnte dann leicht Proteine in diese Kuchen reinbacken, um den Hund vollständig zu versorgen. Also das heißt, mein Plädoyer wieder zu dem, bitte nicht alles so streng sehen, nicht alles so, jetzt ernähren wir vegan, jetzt ernähren wir nur mit Protein. Wir haben ja jetzt auf einmal sensationellerweise, das muss ich noch ganz kurz erwähnen, weil das ist eine unglaubliche Neuigkeit, dass wir sogar in Joghurt jetzt auf einmal Proteine gefunden haben. Mensch, das müssen wir in die Werbung machen. Wenn man in den Supermarkt geht, da fühle ich mich jetzt im Moment in der Lebensmittelabteilung für Menschen wie vor 10 Jahren in der Futterabteilung. Da ist Protein und da ist Protein drin. Auf einmal finden wir Proteine ganz toll.
Fertig?
Weiß ich noch nicht. Okay. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch ein bisschen kränklich bin. Habe ich das schon erwähnt? Das musste ich jetzt nicht erwähnen. Dass irgendjemand, dann bin ich manchmal auch unleidig und dann kommen solche Sachen raus. Jetzt ist der Podcast versaut.
Gina, wie hältst du das mit dem kränklichen Keino aus? Aber ich habe da nochmal eben was. Achso, alles klar. Ich habe nochmal eben was, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Also nochmal, die Seidenraupe an sich, okay, alles klar, haben wir drüber gesprochen. Wirklich gut von der Qualität des Fleisches her, des Proteins so. Und auf der anderen Seite aber ganz klare Frage Nachhaltigkeit. Da machen wir ein ganz dickes Nein dran. Wenn du jetzt guckst, wo es herkommt, nochmal, weil auf meine Frage vorhin, wird es denn dort für den Hund tatsächlich auch eingesetzt? Ja, das ist nein. Für Menschen sind dort natürlich die Seidenraupen, wo es herkommt, China, Thailand, Vietnam, Korea und dergleichen, ist es ein traditionelles Lebensmittel. Gebraten, frittiert, Snack, ja, oder in Suppen. Also da drüben sind ja praktisch Indoor-Küchen zu Hause, gibt es ja fast gar nicht. Die leben ja alle auf der Straße und da wird gegessen. Das ist normal. Ja, auch so schöne Spinnen und sowas als Snack, ne, wo sich hier bei den Frauen vor allen Dingen die Fußnägel hoch klappen. So, die kriegst du da dann dementsprechend. Oder aber in Thailand ist ja eine Delikatesse, ist auch die Ratte frittiert und gebraten. Ja. So, die gelten wirklich als Delikatesse. Proteinreich und gesund. Ja, und die werden sogar auch in der traditionellen Medizin, der TCM, eingesetzt. Also von daher alles gut. Aber wenn wir jetzt mal sehen für Hunde und Katzen, ist das traditionell gar nicht bekannt. Weil Hunde bekommen historisch, was wir vorhin schon gesagt haben, dort Reste, Reis in Reihen, aber keine wertvollen Insekten. Die sind für den Menschen da.
Also ich habe Ratte, um das nochmal ganz kurz, in Thailand gegessen oder versucht. Es ist ekelhaft gewesen, vielleicht auch nur falsch zubereitet. Aber ich probiere ja alles in den Ländern.
Du hast die billige Kanalratte.
Wir haben eine Thai-Frau und
das war schlecht.
Sie werden dort immer, wenn sie hinkommen, essen sie traditionell immer zum Hallo, schön, dass ihr wieder da seid, gibt es ein schönes Rattenessen. Und er sagt, das schmeckt wie Hühnchen.
Also die ich probiert habe, und wie gesagt, ich probiere alles einmal, um in den Ländern, wo man das isst. Ich bin auch schon auf Sachen reingefallen, wo man mich dann ausgelacht hat und gesagt hat, das essen wir auch selber nicht. Wo sie mich verarscht haben. Ich versuch's. Es schmeckt oder schmeckt nicht. Ratte hat nicht geschmeckt. So.
Ja. Aber ich will das noch eben weiter ausführen.
Auch nicht.
Ja. Ich möchte das eben weiter ausführen, bevor wir dann noch zu einem weiteren Thema kommen, was ganz wichtig ist. In urbanen Zentren zum Beispiel, in Shanghai, in Seoul und Bangkok, ja, da geht der Heimtiermarkt momentan sehr stark nach oben. Vor allen Dingen durch das ist interessant, und zwar westliche Premium-Futter-Trends.
Ja.
Die schwappen darüber. Und das ist das Witzige dabei. Es gibt mittlerweile auf diese Art und Weise, obwohl es nicht im eigenen Land für Tiere produziert wird, lokale Insektenproteinfutter. Vor allem Soldatenfliege. Was aber meistens für den Export konzipiert ist eigentlich und nicht für den heimischen Markt. Das ist schon witzig, ne? Das heißt, plötzlich kommt das zurück zu denen als Premium Hundefutter und also Tierfutter.
Der Mensch ist ein komisches Wesen.
Das ist schon sehr seltsam. Ja. Finde ich wirklich. Aber lassen wir das ganze Thema mal sein. Kommen wir zu einem noch anderen Thema. Das ist ja auch sehr nachhaltig. Es geht um Werwölfe.
Ja.
Es geht um Tommy Krabbeis und seine Ghostsitter. Ja, und da haben wir ja etwas. Es gibt dort Maya und Welf. Ist es so? Ist das richtig?
Die Katze und der Bärwolf,
ja. Genau, aus dem schönen Hörspiel Ghostsitter. Und dort haben Tommy Krabbeis und seine Frau, die Sophia, haben sich ja überlegt, Mensch, dieser Werwolf, dem müsste man eigentlich ab und zu auch mal einen schönen Snack zukommen lassen. Was sagst du dazu, Gina?
Genau, Bubek füttert nicht nur die Hunde Kai, sondern jetzt auch die Werwölfe, sondern den Werwolf im Hund.
Du bist doch ein Welf-Fan, ne?
Für mich ist oder? Ein Kindheitstraum. Also man kennt nur ein kurzer Abriss. Tommy Krabbeis ist vielen vom Namen her gar nicht bekannt, aber sehr viele haben 1000 Dinge von Tommy Krabbeis und gesehen. Zum Beispiel die Samstagnachtshow. Viele kennen Bernd das Brot und. Es gibt 1000 Figuren, die Tommy Krabbeis. Und für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als es hieß, da ist die Nummer von Tommy Krabbeis, der wartet auf deinen Anruf. Und ich durfte mit ihm reden.
Doch. So läuft das nämlich ab.
Und mein Ding war, und dadurch kam es überhaupt zustande, dass ich die Ehre hatte, mit ihm zu reden. Und vielleicht schaffen wir das auch, ihn in einen Podcast vielleicht zu bekommen. Hier
natürlich.
Bei
definitiv.
Betreutes Füttern und wir noch länger über Hunde und warum und was für eine Verbindung er zu Hunden hat. Aber dann habe ich gesagt, ich bin ein kompletter Fan. Können wir nicht ein Werwolf-Futter machen? Ich liebe den Wolf, ich liebe Ghostsitter. Und er hat ja gesagt. Und wir haben zu Halloween startet die neue Welf-Linie. Wir füttern auch Werwölfe.
Das musst du noch mit mehr Dramatik bitte einsprechen.
Ich kann das nicht so.
Doch, das kannst du.
Ich bin krank.
Man muss dazu sagen, dass Tommy Krabbeis zugegeben hat, dass ihm noch eine Sache in seinem Leben fehlt, um alles erreicht zu haben. Seine eigene Hunde-Snack-Linie. Und damit starten wir jetzt. Wir haben ihm quasi auch einen Lebenstraum damit erfüllen können.
Genau.
Bis jetzt haben wir nur das werden wir nochmal ausdiskutieren.
Jetzt hat er dann auch noch seine eigene Hunde-Keks-Linie.
Also, jawohl, super.
Unglaublich sympathisch. Wir freuen uns riesig über die Kooperation, die unsere blutroten rote Beete-Herzen, die bei Vollmond gebacken und bei Neumond abgefüllt wurden. Unfassbar.
Es war ein Riesenaufwand. Also das Backen und das Abfüllen, ein Riesenaufwand. Aber wir haben alles gegeben.
Alles gegeben. Und ab morgen werden die Kekse tatsächlich auch bei uns auf der Homepage verfügbar sein. Wir geben jetzt noch die letzten Daten ein, die letzten Bilder werden hochgeladen und wenn alles gut geht, in 2 Wochen hier im Podcast zusammen.
Trommelwirbel.
Genau, und dann sind wir hoffentlich wieder alle gesund und
ihr seid doch nur krank.
Alle.
Werden Tommy und seine Frau löchern und wir sind gespannt, was sich daraus noch alles entwickelt.
Wie heißen denn die Werwolfkekse?
Werwolfkekse.
Die Werwolfkekse. Wolfskekse.
Nicht Wolfskeks oder Werwolfkeks?
Ja, warte. Werwolfkeks. Werwolfsnack. Werwolfsnack.
Einfach Ghostsitter eingeben und dann.
Einfach Ghostsitter eingeben.
Ja, Moment, und Ghostsitter auf Buberg.
Genau.
Ja,
Buberg. Ah, ganz Ghostsitter
wichtig. Wird sind. Und deshalb, ich muss aber trotzdem da noch eines zu, dass wir das überhaupt machen durften und dass ich ihn schon mal vorab mit ihm reden durfte. Danke, Steffi.
Die Pummelmutti.
Die Pummelmutti, genau. Und in 14 Tagen haben wir dann den Tommy und seine Frau Sophia hier live in der Sendung. Und dann werden wir uns noch viel, viel, viel weiter damit auseinandersetzen, mit der ganzen Thematik und wollen gucken, was da so alles passiert an diesem Tag.
Kauft viele Wolfskekse. Kauft viele Wolfskekse,
genau, auf jeden Fall. Und berichtet uns davon, wie die schmecken und was sie bewirken bei Vollmond.
Je nachdem. Es kann schon der ein oder andere Werwolf, und jetzt kommen wir wieder, da kann sich auch ein bekannter Fernsehcomedian dann mal davon überzeugen, dass auch sein Hund zum Wolf werden kann bei Vollmond.
Wir können ja den bekannten Fernsehcomedian dann einladen und erzählen, was er denn dazu sagt. Oder?
Garantiert wird der sich damit auseinandersetzen. Der hat jetzt schon. Ja.
Okay, alles klar. Lass uns dabei. Herzlichen Dank, dass das so
ich schön möchte noch gewesen ist. Ja. Auch nochmal. Wir können jetzt haben wir schon die Zeit wieder überzogen. Wir wollen ja in dieser Stunde bleiben. Wir sind, glaube ich, schon wieder drüber. Oder ja, fast drüber. Ich laber zu viel, aber. Wir müssen auch noch sagen, danke für die Zuschriften. podcast@bubeck-petfood.de ist, wir lesen alles, wir beantworten auch, das werden die, die uns schreiben, auch sehen. Wir beantworten Fragen. Es sind schon sensationelle Fragen noch dazugekommen. Wir werden, glaube ich, noch 400 Jahre Podcast machen können. Das sind schon ein paar Sachen gekommen, die wir auch behandeln müssen, dürfen, können. Also nochmal von meiner Seite, danke für alle, die uns schreiben.
Und jetzt im Abspann dürft ihr noch die neue Version von unserem Bubeck-Song hören.
Die neue Band hat es eingespielt.
Okay. Das war mit Sicherheit schweißtreibend, oder?
Ja, lange Studio-Sessions.
Okay, herzlichen Dank bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und schaltet auf jeden Fall ein. Seid dabei. Erzählt es rum, dass wir nächste Woche, in 14 Tagen, dann auch wirklich hier Ghostsitters Tommy Krapfeis und seine Frau Sophia dabei haben.
Bis dahin. Seid gespannt.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Nächsten Mal.
Ciao.
Seit 1893 Ofen an Teig bereit. Hände wissen, was sie tun, ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu grollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt, Tag für Tag. Liebe auf den ersten Knall, aus dem Ofen in der Nacht. Wir waren da, als man die Schienen legte, und wir legten sie mit. Bubeck füttert die Hunde seit 1893, kopiert vielleicht auch nie erreicht. Handwerk schlägt heiß. Bubeck füttert die Hunde. Bubeck, erster Krach. Langsam schon in Stein auf Stein. Zeit ist Zutat, die man schmeckt. Wer nur laut die Trommel rührt, lern nie, wie Teig sich wirklich setzt. Wenn's um gute Nahrung geht, na vom Blick zum Hund. Wir sind da, seit's Futter gibt und treu seit jeher, Stund um Stund. Für jede Pfote, die vertraut, für Zähne, Herz und Bauch, für Menschen, die der Verantwortung und nicht dem Boss was trauen. Der Leuchtturm steht im größten Sturm, seit ewig Kerzengard. Er leuchtet in den Hafen, gute Nahrung, fern von jedem Modepfad. Wir bleiben, wie wir immer sind, offen, warm und klar. Erster Knack und jeder weiß, das ist Bubeck Jahr für Jahr. Liebe auf den ersten Knack, aus dem Ofen. Wir waren da, als man die Schienen legte, und wir legen sie mit. Bubeck füttert die Hunde seit 1893, kopiert vielleicht doch nie erreicht. Handwerk schlägt heiß. Bubeck füttert die Hunde.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.